dann fangen wir jetzt an. Podcast-Aufnahme für Podcast-Episode KW34 aus 24. Wie wir gemerkt haben, das Jahr ist schon mehr als halb vorbei. Wir sind heute zusammengekommen, um uns über die lustigen Begebenheiten der letzten Tage oder auch der herzerwärmenden lustigen Begebenheiten der letzten Tage auszutauschen und einen Wein zu verkosten, der etwas ganz Besonderes ist. Wunderbar. Ist, umso länger Frau Melzer den Bing übt, umso besser wird er.
So. Immer so ist.
Genau.
Übrigens ist es heute eine sehr spezielle Folge. Keine Interviewfolge, aber eine spezielle Folge.
Genau, wir haben einen wunderbaren Roséwein aus Frankreich dafür vorgehalten.
Das ist sozusagen eine Jubiläumsfolge.
Naja.
Dein Jubiläum, du Blödmann.
Mein Jubiläum. Mein Gott, ich werde jedes Jahr ja älter. Das ist jetzt auch nicht so entscheidend. Wir nehmen jedenfalls am Freitag, den 23. August auf. Und die meisten, die diesen Podcast hören werden, mal abgesehen von unserer Stammhörerschaft aus Dresden.
Muss ich so anschreien?
Doch, hat er verdient. Haben heute alle schon herzlich zum Geburtstag dem meinigen gratuliert. Ich bin hoch erfreut. Mein Lieblings Ingo hat mir schon eine Met-Torte angekündigt.
Ich finde ja immer noch witzig, dass er ein Foto von deiner Met-Torte gemacht hat, du sie heute aber nicht essen konntest.
Du hast es nicht verstanden. Ingo hat nur ein Symbolfoto gemacht.
Ja.
Und dann, wenn wir die bestellten Waren dann am nächsten Wochenende oder so, übernächsten, ich weiß noch nicht, wann alles kommt. Ja. Es ist jedenfalls alles bestellt und auf dem Weg. Wenn wir also unsere Waren ausliefern dann am einen nächsten Sonntage, dann werden wir mit wunderbarer Met-Torte beglückt werden.
Okay.
Zwiebel-Met. Handgedreht von Ingo.
Ja, das stimmt. Er hat sein Wolf, sein Fleischwolf.
Er hat seinen Wolf, genau. Er hat seinen eigenen Wolf.
Du weißt, wie das in diesem
grauer Wolf.
In dieser Dingsbums-Saga ist, von wegen, da sind zwei Wölfe und derjenige gewinnt, den du fütterst, bla bla. Diese Kalendergeschichte.
Will ich auch nicht. Heute ist mein Geburtstag, ich habe Wünsche frei. Ich möchte damit nicht belegt werden.
Jedenfalls füttert er den Wolf.
Ja, genau. Wir kommen zu dem Thema gleich noch. Jetzt fangen wir aber erstmal heute wie immer an mit unserem Wein der Woche. Dingeling.
Ja, willst du erzählen, was für ein Wein du hast? Du hast ihn ausgesucht und gekauft.
Ich habe ihn ausgesucht und gekauft und ich werde jetzt auf mein elektronisches Handgerät umschalten. Wenn es denn angehen sollte.
Weil das Erste, was uns aufgefallen ist, das muss ich jetzt wirklich einfach sagen, ist, dass auf dem Etikett nichts draufsteht.
Also, wir haben einen Miraval Rosé Jahrgang 2023. Und jetzt wird es natürlich für den einen oder anderen Zuhörer schwierig werden, weil er natürlich weder mit dem Namen noch an sich mit dem Produkt irgendwas anfangen kann. Das kläre ich aber ganz kurz auf. Wir gehen zuerst zum Winzer-Weingut. Eines der Gründe, warum ich dieses Produkt erwarb. So, bei dem Weingut handelt es sich nämlich um das Weingut, welches Angelina Jolie und Brad Pitt 2012 gekauft haben.
Als sie sich noch gern mochten.
Ja. So, Gott sei Dank soll wohl die Trennung der beiden nichts an der Qualität der Weine geändert haben. Da freue ich mich wie verrückt. So.
Wie hat er seine Moderatorenstimme ausgepackt?
Ja, so? Da der Wein, also das Weingut liegt in der Gemeinde Korinth in der Provence. Also wahrscheinlich du als unsere Französisch-Expertin wirst wahrscheinlich Korinth besser aussprechen können. Hier steht's da, Gemeinde Coron. Vielleicht Coron, Coron. Ja. In der Gemeinde Coron in der Provence. Oh, ja. Mon Dieu.
Ja.
Der Provence. So.
Im Süden Frankreich, für alle, die es nicht wissen.
Genau. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Wein, auch dieser, gerade dieser Roséwein, nämlich schon 2012, 2013, zum weltweit besten Rosé gekürt wurde.
Okay, gern.
Ja, interessant.
Er hat einen tollen Geruch.
Genau.
Und wenn du hier komisch rumschwafelst, schnüffel ich schon mal.
Ja, schnüffel schon mal. Der Wein wird angebaut, also praktisch ausgebaut von der Familie Perrin. Ja? Und die ist Besitzer des berühmten Château de Beaucastel. Hat er eigentlich wieder richtig gesagt? Château de Beaucastel. da unten, Château de Beaucastel, wo mein dicker Daumen gerade drüber fährt.
Ja. Ne? Château de Beaucastel.
Genau. So. Und auch dieser 2013er Jahrgang war wohl spektakulär. Mhm. Aber er soll sich, ne, auch jetzt immer noch in dem Umfeld der 100 besten Weine der Welt bewegen. Und das für den Standardpreis von nur 20 Euro pro Flasche. So, und da wir diesen Wein nicht gesponsert bekommen haben, sage ich auch nicht, wo ich ihn gekauft habe.
Ja, das ist in Ordnung.
So, ich habe allerdings nicht 20 Euro für die Flasche bezahlt.
Das ist sehr gut. So. Jetzt die Frage.
Meine heißgeliebte Lebensabschnittsgefährtin trünnelt den Wein im Glas jetzt schon so lange, den muss schon ganz übel, ganz schwindelig im Kopion sein.
Na, solange er sich nicht im Glas nochmal übergibt, ist alles in Ordnung.
Dass er umkippt. Oh, 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 oh.
Ja, der hat einen tollen Geruch.
Oh, la, 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 la. Wenn der in die Nase kommt, da ist aber auch schon ein bisschen Party im Glas. Ja, nicht schlecht.
Er hat aber relativ wenig Säure in der Nase.
Mhm.
Am Anfang hatte er so einen leichten Petrol-Touch. Der ist jetzt gerade weg. Ich habe ihn jetzt aber auch schon eine ganze Weile vor sich hingeschwenkt.
Also mit dem Petrol hast du das aber auch ein bisschen, ne?
Ja, na, weil das immer dieser typische, die typische Beschreibung ist, wenn er so ein bisschen alkohollastig in der Nase ist. Und da gibt es aber auch so vom Geschmack her mal so ein. Ist halt wirklich so ein bisschen, du hast das Gefühl, das riecht so ein bisschen nach so einem alkoholigen, öliger Lampengeschichte.
Und ich hatte mich ja vorher schon über den Wein informiert. Das war ja, ne, und die Nase soll aromatisch, da gebe ich recht.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schönes Bouquet.
Ganz toll aromatisch. Ich habe jetzt nämlich erfahren, dass wir durchaus Weinenthusiasten in unserer Hörerschaft haben. Ja, und es gibt auch Weinenthusiasten, die uns noch nicht hören, die aber sehr gespannt auf diesen Wein sind.
Okay.
Ja, wohl. Und die werden wahrscheinlich deswegen den Podcast demnächst dann jetzt hören.
Okay.
Und Noten von frischen Früchten sollen in der Nase sein, das kann ich bejahen. Also das ist ja bei so einem Wein ja, auch völlig, ja klar, ne?
So. Na, es gibt aber auch Seeweine, die absolut blumig sind, die nichts Fruchtiges an sich haben. Aber der ist jetzt wirklich sehr, sehr fruchtig.
Aber, und das möchte ich auch sagen, du erinnerst dich immer bei unserem Sonntagsspaziergang zu unserer geschätzten Sophia zum Eisessen, bleibst du immer kurzzeitig zurück, um an Rosen zu riechen.
Ja.
Es gibt so Hobbys, die verstehe ich einfach nicht. Aber das ist in Ordnung, an der Rose riechen ist schön.
Ja. Ich bin ein Mensch, der anhält, um an Blumen am Wegesrand zu riechen.
Genau.
Er wundert sich immer, er erzählt weiter, ist schon irgendwie 10 Meter weiter und wundert sich, wo ich bin. Ich rieche an den Blumen oder drehe im Wald irgendwelche Käfer um, die auf dem Bauch, auf dem Rücken liegen.
Genau, die auf dem Bauch liegen.
Nein, ich drehe sie nur um, wenn sie auf dem Rücken liegen.
Ich weiß, Schatz, aber mit dem ersten Spruch hättest du ja gerade schön ein Eigentor geschossen.
Ja.
So, aber jetzt erinnere dich noch.
Noch gemeiner ist, wenn du Schildkröten auf dem Rücken legst.
An so was denkt man ja nicht mal. Bin ja entrüstet.
Das war jetzt ein Witz.
Also wirklich.
Tun wir natürlich nicht. Wir sind sehr, sehr große Schildkröten.
Und das nach unserer Schildkrötenerfahrung letztes Jahr im Spätherbst.
Und genau deshalb bin ein riesengroßer Schildkrötenfan, seitdem wir sie in ihrem natürlichen Habitat beobachten durften.
Genau, in Athen. Mitten in der Großstadt.
Deine Schnürsenkel angenagt haben.
Genau, mitten in der Großstadt, schön auf im Vertikalpark.
Wollte gerade sagen. Im Park.
Im Park. Wir erinnern noch mal ganz kurz, wenn jemand zufällig nach Athen reisen sollte.
Alles, was Park ist, heißt Bergsteiger.
Genau, alles, was Park heißt, geht senkrecht nach oben. So, so. Und jetzt, ich wollte aber noch mal kurz.
Jetzt habe ich beim Riechen wieder fast in meine Nase geschüttelt.
Hast du wieder schön geschnupft? Wunderbar. So soll es sein. Nein, ich möchte jetzt noch mal zurückkommen auf an den Rosengrieche. Riech doch mal am Wein.
Ja, der hat was Rosenartiges.
Ja, ne? Eindeutig.
Definitiv.
Also ein Wein, der ein bisschen nach, also nee, gar nicht mal ein bisschen, durchaus auffällig, nach Rose riecht, nach Rosenblüte, ganz toll.
Echt super.
Hm, okay. Mensch.
Also,
tolles Produkt.
Nach welcher Frucht riecht er für dich?
Johannisbeere.
Finster?
Rote Johannisbeere und Rose.
Also ich wäre jetzt auf was ganz anderes gekommen.
Auf was denn?
Oh. Oh Gott, meine Motorik heute, ey. Gott sei Dank haben wir kein Video, Leute.
Und ich hatte heute echt überlegt, ob wir das mal so sequenziell mit auf Video aufnehmen. Aber das müssen wir noch ein bisschen aufheben. Dann müssen wir ein bisschen trainieren für die Videoaufnahmen.
Also ich glaube, jetzt habe ich zu lange gerochen, jetzt kriege ich gar nichts mehr.
Wunderbar.
Na, lass uns mal ein bisschen schmecken.
Dann bleiben wir also bei unserer wunderbaren Johannisbeere und der Rose. Ah, wenn den Bing klappt. Ja, je teurer der Wein, je besser der Bing. Muss wohl dran liegen. Oh ja, also wenn ich das hier lese, was da sei. Oh, 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 oh. So, kurz noch zur Farbe, weil auch die ist etwas Besonderes.
Das stimmt.
Ja, also ich habe selten einen Wein gesehen, der so schön roséfarben ist. Eigentlich noch nie.
Na, der hat einen interessanten, hellen Aprikosen-Touch.
Ja, das meine ich ja. Der ist so schön hell. Trotz seiner aromatischen Fülle. Also die Farbe ist heller als. Die Farbe ist heller als der Wein nachher zugibt.
Er ist aber schon ziemlich säurelastig auf der Zunge.
Nicht vollmundig, nachhaltig, reichhaltig.
Die Frage, was ist nachhaltig?
Köstlich, ausgewogen, salzige Note, langer Abgang. Und da gebe ich vollumfänglich recht.
Mit diesem Salz, mit dieser salzigen Note haben die komplett recht. Ich habe mich gerade gewundert. Ich denke so, ist meine Geschmacksnerve jetzt irgendwie ein bisschen rüber?
Ja.
Ist anfänglich. Weißt du, was ich echt witzig finde? Wenn du ihn so auf der Zunge hast, also wenn du wirklich den so gerade so in den Mund nimmst, hat er einen ganz dünnen Anfang. Dann auf einmal so entpuppt er sich, dann kommt diese salzige Note hinterher. Und dann hast du diesen recht langen Abgang. Ist interessant.
Genau. Um mich zu sagen, ist ein Qualitätsprodukt, was einem nicht gleich im ersten Moment die Schuhe weghaut, sondern schön von hinten stützt.
Er stützt mit Pfirsich.
Auch.
Na, jetzt im Nachgang?
Eindeutig.
Pfirsich.
Würde ich sagen.
Und das habe ich auch vorhin in der Nase gehabt. Mhm. Für mich hat er sehr pfirsichartig gerochen, mit der Rose, definitiv. Aber die Johannisbeere rieche ich nie. Auch keine Brombeere oder irgendwas anderes typisch roséartiges. Also für mich hat er wirklich so einen Touch von wieder so ein Backapfel. So ein bisschen roter Backapfel.
Ja.
Süßlich, sehr süßlich, so leicht pfirsichlastig.
Also der nicht genannte Weinkritiker schreibt hier von weißen Blüten und roten Beeren. Und diese unglaubliche Frische ist einfach einzigartig.
Ich krieg nichts von roten Beeren mit.
Rollen Sie den roten Teppich aus, ein Star kommt an Ihren Tisch.
Ich glaube, ich bin heute falsch gepolt oder so.
Ich glaube, der spricht von mir gerade.
Natürlich.
Wegen meines Geburtstages.
Roll den roten Teppich aus.
Ja, macht ja keiner.
Ich habe keinen, ich habe nur einen rot gestreiften Läufer.
Schatz, die erwarte ich doch nicht. Aber zum Beispiel unser Barbesuch letzten Sonntag, der war wieder sehr ernüchternd. Man hat mich über die Terrasse kommen sehen, anstatt zu eilen, um mir den roten Teppich auszurollen. Passierte nichts. So, aber der Wein ist wirklich großartig.
Dieser blumige Touch, der zieht sich auch tatsächlich im Glas fort.
Ja.
Die Säure, blumig, Frucht kommt hinterher, die ist anfänglich nicht so zu schmecken.
Mhm.
Ich muss sagen, so langsam, jetzt wo ich so 2, 3, 4 Schlucke getrunken habe, kommt so ein bisschen Brombeere nach. Also anscheinend braucht meine rote Beere ein bisschen, bis sie nachkommt. Für mich hat er so einen Touch nach Brombeere.
Einer der Käufer schreibt hier, im Abgang erinnert seine Frische an Zitrone und Stachelbeere.
Ach, ist interessant, ne?
Ja, ist sehr interessant zu lesen. Genau. So. Abschließender Satz ist aber auch insgesamt ein leichter und gefälliger Rosé der Spitzenklasse. Dem möchte ich jetzt nicht widersprechen.
Qualitativ ganz toll. Ich habe aber schon ein bisschen das Chardonnay-Problem. Mir steht der Wein im Hals.
Ja, Schatz, weil du schon minutenlang daran rumschlürfst, rumriechst, stellt Glas einfach mal eine Viertelstunde beiseite und wird das wieder. Dann beruhigen sich die Geschmacksnerven.
Ich glaube, das ist dieses blumige Problem, was ich mit, also wirklich dieses Problem, was ich mit vielen blumigen Weinen habe. Ich weiß nicht, warum ich die nicht so gut vertrage.
Schockierend.
Qualitativ ist er echt top, geschmacklich ganz toll.
Aber ist der großartig.
Ist er auch. Ja. Ich weiß nicht, warum. Es liegt nicht am Wein, es liegt an mir. Es ist wirklich so. Ich habe irgendwie ein Problem damit, wenn der Wein zu blumig ist. Es ist wie beim Chardonnay, es ist wie beim Pinot Grigio. Dann habe ich das Problem, dass mir wirklich der Wein im Hals steckt. Also wirklich im Hals steht.
Unglaublich.
Wir gucken nachher mal.
Jetzt fehlt mir zu dem Wein eigentlich nur noch Brad Pitt, der mit mir hier.
Ich finde es immer noch witzig, dass, ja, definitiv. Eigentlich hätte man so einen QR-Code mit so, wie soll ich sagen, so Faselgerödel von Herrn Pitt mit dazu bekommen müssen, um so ein Gefühl von, er ist bei dir im Wohnzimmer zu bekommen. Vielleicht hörtet ja er und dann ist das so ein Hinweis für die Zukunft. Weil auf dem Etikett ist genug Platz, diesen QR-Code hinzubasteln, weil ich habe wirklich noch nie so ein leeres Weinetikett gesehen.
Naja, die gehen einfach davon aus, dass der diesen Wein kauft, entweder in der entsprechenden Art und Weise beraten wird oder halt weiß, was er da kauft. Da gehe ich bei dem, eigentlich machen die eigentlich dieses Etikett nur darauf, damit man die Flasche nicht verwechselt und irgendwas anderes kauft.
Nee, weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Sachen, die draufstehen, draufzuschreiben.
Das kommt noch dazu. Aber ansonsten sehen sie es halt nicht für nötig an, mehr draufzuschreiben, als draufsteht.
Und das war jetzt eindeutig, dass sie es nicht für nötig erhalten.
Genau.
Aus welchen Gründen auch immer, aber sie halten es nicht für nötig, da mehr draufzuschreiben. Definitiv.
Genau, richtig.
Was gibt es denn diese Woche? Was ist denn die Woche passiert?
Die Woche passiert, ich war, und da greife ich jetzt mal auf eine der nächsten Folgen vor, ich war diese Woche am Dienstag, wie ja einige bestimmt mitbekommen haben, bei einem meiner Stammkunden in der Remise in Stolpe auf Usedom und habe da
Tapas gegessen
und fotografiert. Also ich habe einfach nur dafür gesorgt, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden. Ich habe da praktisch ein gutes Werk getan.
Sozusagen. Du warst nachhaltig.
Ich war nachhaltig. Ich habe nach dem Fotografieren die Lebensmittel aufgegessen. Und ich war begeistert. So, aber da kommt ja noch der zweite Aspekt der Geschichte dazu. Ich war im Nachgang in Welzin. Und da wir ja hyperregional werden sollen mit unserem Podcast, werde ich das jetzt. Wir waren in Welzin, was in Spuckweite zum Dorf Stolpe liegt. Und Welzin hat seit einiger Zeit ein eigenes Weingut. So. Mir fällt gerade der Name der Weingutbetreiber nicht ein, ist aber auch nicht wirklich relevant gerade. Jedenfalls war ich da und leider Gottes
war er zu.
Naja, nicht wirklich, da kommt gleich. Also es hatte den Anschein, als wäre um 17.45 Uhr da alles zu und keiner wäre mehr da und alle wären weg und es war alles halt zu und still ruhte der See, keine Aktivitäten waren zu sehen und so weiter. Also dachte ich mir, weil ich ja versuche, so höflich wie möglich zu sein und meine Ansprüche, die ich mir rausnehme, auch anderen zuteil werden zu lassen, habe ich mir gedacht, wirst du die mal nicht um die Uhrzeit nerven. Ne? So. Und habe mir zwar von außen angeguckt, die Lage da und wie das da aussieht, und das sieht ja ansprechend und sehr schön aus, und bin dann aber nach Hause gefahren, habe eine Mail geschrieben. Habe auch am nächsten Tag eine Antwort bekommen. Und da stand dann drin, warum ich denn nicht geklopft, geklingelt oder gerufen hätte.
Ja.
Ne? Wo ich dann meinte, ja, dachte ich mir so, naja, mache ich halt nicht, weil ich will ja keinen um den Sack gehen. Ne?
Ja.
Jedenfalls wird es dazu kommen, dass ich da in nächster Zeit nochmal hinfahre und uns dann zur Probe einen der, oder wie auch immer, Wein aus diesem Weingut erwerben werde. Um ich dann hier in dem Podcast darüber zu reden. So.
Und zu testen.
Das ist passiert. So, und ansonsten habe ich als Gastrothema ein Thema aufgeschrieben, was wir vorhin schon kurz angeschnitten hatten. Bekleidungsgewohnheiten. Und zwar nicht nur der in der Gastronomie Arbeitenden, sondern auch die Gastronomie Heimsuchenden.
Sozusagen allumfassend.
Allumfassend, ja, weil ich das wirklich beachtenswert finde.
Ist das auch?
Wie da mittlerweile sich im Vergleich zu, aufgrund meines weit fortgeschrittenen Alters, habe ich ja noch so gewisse Bekleidungsregeln aufnehmen dürfen. Ich habe
in 5-Sterne-Häusern gearbeitet, wo die Leute in Jogginghose zum Frühstück gegangen
sind. Ja, siehst du, und dazu
ich finde, so eine Kleideretikette sollte mal ganz oben und wieder mal als wichtig erachtet werden.
Ja. Ich finde das auch sehr schön, wenn es so an Läden der Nachtgastronomie und Eventgastronomie, wenn es da so große, kräftige Menschen gibt, die einfach mal sagen, du kommst hier mit Turnschuhen nicht rein. Finde ich super. Steh ich voll drauf.
Ja.
Bin ich ganz großer Freund von. Weil
anscheinend braucht tatsächlich eine Person an der Tür, um dafür zu sorgen, dass so eine Art Kleidungsetikette vielleicht dann doch mal eingehalten werden könnte.
Ja, und da möchte ich gleich auf den anderen Esel aufsatteln. Und möchte dazu gleich sagen, dass es aber auch in der geschäftsführenden Abteilung oder wie auch immer, in der geschäftsführenden, wie soll ich sagen, bei der geschäftsführenden Person eines Restaurants oder so, auch dafür gesorgt werden sollte, dass die Service-Mitarbeiter grundsätzliche Bekleidungsregeln einhalten.
Oh Gott,
und dazu gehört für mich, und da mag man mich für konservativ und altbacken halten, aber ich finde es schon immer ein bisschen grenzwertig, wenn mir so Service-Mitarbeiter in so hautengen Leggings und Spandex-Anzügen entgegenkommen, die nicht in einer dementsprechenden Lokalität arbeiten, wo derartiger Aufzug gewünscht ist. Ja, also
wir reden nicht von Hooters.
Nein, also ich hatte das Thema Hooters heute schon mal, damit sind wir nicht zu Ende gekommen im Schluss. Ach,
witzig.
Interessant. Das muss ich dann nächste Woche nochmal ansprechen.
Jedenfalls haben diese Damen ja nun mal ein sehr knappes Oberteil mit sehr ausgeschnittenen, was auch immer, und Hotpants. Hm. Das ist dann da die Arbeitsbekleidung.
Ja,
so, okay. Haben wir hier nicht. Und es wäre doch ganz fantastisch, wenn ihr wisst alle, welche Hosen wir meinen, die aus der Yoga-Szene irgendwann mal auf die Straße gelangt sind. Keiner weiß, wie es passiert ist, aber es scheint irgendwie in Ordnung zu sein, dass man Hosen trägt, die eigentlich angemalt wirken.
Genau, körperabformende und detailliert darstellende Bekleidung ist nicht passend im Restaurant.
Ich habe leider immer das Gefühl, ich hätte gerade irgendwie einen Gynäkologentermin. Also letztes Mal im Supermarkt war das sehr schockierend, ehrlich gesagt. Ich wollte nicht hingucken und aus Versehen habe ich gerade in dem Moment hingeguckt. Das war für mich sehr...
Überraschend. Nennen wir es einfach überraschend. So, jedenfalls, wie auch immer, in den Gastronomien, die bei mir Kunde sind, ich möchte jetzt nicht nochmal die Remise in Stolz
ansprechen. Ja, danke, wir wissen es.
Aber da wird halt auf wirklich ordentliche Arbeitsbekleidung und
na, die haben noch eine schicke Arbeitskleidung.
Schicke Arbeitsbekleidung. Ich finde das auch wirklich optisch sehr ansprechend, was
die
da tragen.
Okay, ich hatte auch schon Arbeitsbekleidung aus der Hölle.
Na, das ist natürlich das Problem. Da kommen wir zu einem Punkt, der durchaus erwähnt werden soll.
In meinem Lehrhotel gab es noch so ganz furchtbare, altbackene Trachten, die irgendwo unter der Brust endeten, also das Rockteil. Das Rockteil endete unter der Brust und da hast du irgendwie so ein Blusenoberteil bekommen, was ganz furchtbar aussah. Das war so peinlich, damit rumzulaufen. Es hat aber Gott sei Dank nicht lange gedauert. Irgendwie waren das nur ein paar Wochen. Dann hatten die gerade ihre Arbeitsklamotte geändert und ich war so froh und dankbar, dass ich das nicht länger tragen muss. Das war ja so peinlich.
Also so eine Extrembeispiele gibt es natürlich auch im negativen Bereich. Aber ich meine, aus meiner langjährigen beruflichen Erfahrung bin ich ja auch mittlerweile auch so ein bisschen zum Bekleidungsberater geworden. Gerade wenn es so um Textilien geht, die beschriftet werden sollen.
Mhm.
Und da kannst du natürlich auch, wenn es um Blusen und Hemden zum Knöpfen und so geht, kannst du natürlich auch mächtig ins Falsche greifen.
Ja.
Wenn da die Zusammensetzung des Gewebes nicht stimmt. Ne? Mhm. Also wie gesagt, also ist schwierig. Ne? Gerade im günstigen Bereich wird halt viel Polyester verarbeitet.
Ja.
Und das ist halt problematisch im Endeffekt, wie wir alle wissen. Polyester neigt dazu, etwas komisch zu riechen, wenn man ein bisschen durchschwitzt. Von daher, ja, aber da gibt es halt viele. Wichtig ist mir halt bloß, dass man solche Arbeitsbekleidung im Gastronomiebereich oder auch im Hotelbereich, ist ja genau gleich, also ist ja auch so.
Na, das Witzige ist, im Hotelbereich hält es sich meistens noch, weil da trauen die sich halt nicht so ihre Privatklamotte, weil was anderes ist es ja nun mal nicht, zu tragen. Sondern da gibt das Hotel ja dann wirklich meistens immer noch Klamotten aus. Ich finde es aber auch mal ganz wichtig zu sagen, an die Arbeitgeber, die vielleicht zuhören, es wäre doch schön, wenn der Mitarbeiter vielleicht mehr als zwei Blusen bekommt und vielleicht mehr als eine Hose bekommt.
Das wäre super, ja. Also wie gesagt.
Also wie oft ich das in meinem Arbeitsleben erlebt habe, dass du mit zwei Blusen und einer Hose auskommen sollst oder so, wenn ich mich frage, ich habe aber eine 5-Tage-Woche, oder? Habe ich eine 5-Tage-Woche? Habe ich was nicht verstanden? Ist mein Arbeitsvertrag falsch?
Richtig. Ja, das ist schon höchst peinlich heutzutage, wenn daran gespart wird.
Ja. War nur als Zwischensequenz. Ja. Was ich aber witzig finde, in den Restaurants ist es meistens so die Kleinen, ne, wo dann halt keine richtige Arbeitsklamotte herrscht oder gesagt wird, ja, schwarze Hose, weißes T-Shirt oder irgendwas. Dann ist das meistens leider so, dass der Mitarbeiter sich das von zu Hause mitbringt. Wenn du Glück hast, zieht er sich noch um. Ansonsten rennt er halt in den Privatklamotten rum, kommt auf Arbeit, geht nach Hause.
Mhm.
Was jetzt auch nicht so schön ist. Hygiene hat schon seinen Grund. Arbeitshygiene.
Mhm.
Aber da ist dann meistens diese kleine Restaurantgeschichte, wo dann halt...
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also wenn du gerade so Restaurants im Hinterland und im platten Land hast, die halt auch eher einfacher gestaltet sind, ne, da hast du halt dann schon mal die Servicekraft laufen mit Crocs.
Oder Jogginghose, auch Crocs. Erlebt.
Genau, Crocs.
Haben wir alles schon erlebt.
Ja,
haben wir alles schon erlebt. Es sind keine Sachen, die wir jetzt irgendwie bashen oder so, sondern es sind Sachen, die wir wirklich erlebt
haben. Genau, aber Crocs, Jogginghose und Vorstecker sind keine adäquate Arbeitsbekleidung. Fällt mir gerade so ein. Wie gesagt, es geht da nicht um Persönliches, sondern einfach nur um Sachen, die man beobachtet hat. Und die.
Ich muss jetzt aber wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich in meinem allerersten Jahr auf Usedom auch diese, sind das die Crocs, Gummilatschen? Die, diese Crocs. Ich musste die wirklich tragen. Es war so schlimm. Ich habe 14-Stunden-Schichten gehabt.
Das war ganz anders. Da kommen ja wieder andere Sachen zu tragen.
Ja, ja, ich verstehe. Meine Füße haben so weh getan, dass ich irgendwie nach einer Woche auf diese Gummischuhe ausgewichen bin, weil es das Einzige war, worauf ich noch laufen konnte. Da habe ich die wirklich bei der Arbeit getragen. Ja, ging aber auch nicht anders.
Das geht dann auch nicht anders. Das sind dann ja wiederum ganz andere Zustände, die wir ein anderes Mal thematisieren werden. Wahrscheinlich das erste Mal, wenn wir von außerhalb podcasten.
Meinst du, wenn dann uns keiner mit den Mistgabeln raustigern kann?
Genau, wenn sich die Wogen geblättet haben, bis wir zurückkehren. Genau, so wird es sein.
Aber ja, definitiv. Ich meine, es ist schon möglich, in einem, ich sage mal, adäquaten Schuhwerk, was nicht aussieht, als wenn du gerade aus dem Garten gestiefelt kommst, auf Arbeit laufen zu können. Mhm. Ja, definitiv.
Gut, aber wo du gerade im Garten saßt, kommen wir doch einfach zu unserem Couple-Thema diese Woche.
Mhm.
Ja, und die, wir wissen ja alle, also jedenfalls die der harte, nicht der harte, sondern der enge Kreis, ne, der auch manchmal hart ist, der enge Kreis unserer Sozialkontakte weiß ja, dass es sich im Mitte, Ende August immer etwas mit den Jubiläen etwas konzentriert.
Ne? Ja, aber auch ja seitdem ich dich kenne. Also wie viele Leute bei dir im August Geburtstag haben im ganzen Leben noch nie gehabt?
Die Elite, sag ich bloß dazu.
Nee, war sonst im Oktober.
Du Schatz, du hast im Oktober Geburtstag, du
bist auch zur Elite. Nein, das sind bei mir, sonst in meinem ganzen Leben waren bei mir fast, also die meisten Leute haben bei mir im Oktober Geburtstag, bis ich dich kennengelernt habe.
Siehst du?
Jetzt hält sich so ein bisschen die Waage.
Ja. Und bei mir ist es halt so, dass es schon seit Jahrzehnten so ist, dass meine engeren Sozialkontakte halt im August Geburtstag haben. Ne? Das beginnt schon am 5., dünnt sich dann etwas aus und konzentriert sich dann so ab dem 19.
Mhm. Ne? Nochmal.
Nochmal.
Besonders.
Ne? So, falls ihr im Hintergrund einen Hupen hört, dann ist das irgendein draußen geisteskranker Kfz-Führer, der hier irgendwelche Signale gibt.
Wir sind ja schon froh, dass nicht dreimal der Krankenwagen vorbeifahren ist.
Richtig, wir sind auch froh, dass heute nicht irgendeine wilde Coverband die großen Hits des Ostens zum Besten gibt. Der hat jetzt schon zum dritten Mal gehupt übrigens.
Ich weiß nicht, wer nicht schnallt, dass er da ist, aber er sollte vielleicht anrufen, statt zu hupen.
Richtig.
Das wäre vielleicht einfacher.
So, von daher ist mir diese Woche aufgefallen, weil ich ja einige Geburtstagsgrußnachrichten überbrachte. Wie umfangreich ich bei einigen doch werden kann und wie wichtig mir auch das war, was ich da überbracht habe.
Ja, okay, klar.
An Information. Natürlich immer unser beider Namen. Natürlich,
Gott sei Dank.
Ne? Und ja, aber das war mir wichtig. Ne? Also ich finde einfach, dass man, wenn man eine Sache mit fortschreitendem Alter mitbekommt und merkt, ist, wie wichtig so die guten und die richtigen und wichtigen sozialen Umgang Kontakte so sind, die man so hat.
Ja, definitiv.
Ja, also das ist schon ganz interessant, weil es sich mittlerweile bei mir ja jetzt auch schon, also wir sind noch nicht so lange zusammen, aber so meine Hardcore-Gruppe, die kennt sich ja nun mittlerweile schon über 20 Jahre, sage ich jetzt mal. Ne? Und seitdem merkt man halt auch, wie sich Leben entwickelt des Einzelnen, wie man selber mit anderen Augen auch durch Leben geht und wie wichtig einem so Sozialkontakte sind. Ne?
Ja.
Unter anderem auch Sozialkontakte, die nicht im Ende August Geburtstag haben. Das möchte ich auch mal dazu sagen. Ne? Harte Grüße an unseren Top-Super-Fan, ne, aus Kosovo. Ja, auch da bin ich sehr froh, dass wir sie haben, auch wenn sie nicht im August Geburtstag haben.
Ja, das ist ja kein Muss.
Das ist kein Muss. Wir schätzen sie trotzdem sehr. Das möchte ich öffentlich nochmal festgehalten.
Ja, sehr. Ich habe gerade übrigens diese Zitat im Kopf. Im Laufe des Lebens werden die Wege fremder, voller unbekannter Gesichter und wenn das Ende naht, werden Meilensteine zu Grabsteinen und unter jedem liegt ein Freund.
Gott, bist du negativ hier.
Nein, das ist das, ja, was du gerade gesagt
hast. Ja, natürlich, du hast ja recht. Aber
es ist ja wirklich der Moment, du hast ab ein... Also
kann ich noch ein bisschen Wein haben? Ich werde sentimental. Das wäre sehr lieb, wenn du mir noch etwas Wein geben könntest.
Es ist übrigens von James Russell Lowell.
Den kenne ich nicht. Ist der, in welchem Verein hat der gespielt?
Es war ein Schriftsteller. Ich glaube, ein britischer Schriftsteller, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich wollte aber damit sagen, dass in der Schulzeit hast du eigentlich mit die meisten Freunde, weil du halt einfach mit denen in der Schulzeit zusammen bist und dich verbindet halt viel mit der Schule, bla bla bla. Und wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, dass sich das nachher so in der Lehrzeit oder nach der Lehrzeit dünnt sich das dann wirklich so aus. Ne? Jeder beginnt so sein eigenes Leben oder irgendwas. Und es werden dann einfach auch größere Unterschiede klar. Ne? Die Wege gehen einfach weiter auseinander. Ja. Du weißt, wenn man einfach nicht mehr viele Gemeinsamkeiten hat, da verlieren sich einfach so manche Kontakte. Mhm. Und wenn du ein gewisses Alter überschritten hast, lernst du deine Sozialkontakte wirklich sehr zu schätzen. Das sind die dann wirklich einem sehr ans Herz gewachsen sind oder wo du einfach Freundschaften hast, die A, entweder schon lange bestehen oder B, wo du bei denen einfach so eine gewisse Wellenlänge hast, dass man einfach so eine unglaubliche Chemie miteinander hat, dass es von Anfang an eine sehr, sehr enge Freundschaft ist.
Das stimmt.
Und diese Freundschaften schätzt man einfach unglaublich, also um ein Vielfaches mehr, weil man weiß, wie kostbar die Zeit miteinander sein kann. Mhm. So. Und mit weiter voranschreitendem Alter werden die manchmal weniger. Ob nur aus dem einen oder aus dem anderen Grund, ist erstmal dahingestellt. Aber es ist wirklich der Punkt, wenn man selber wirklich alt wird, dann sterben einem irgendwann die Leute weg.
Ja.
So. Und deshalb.
Das merkt man ja auch mal sehr schön bei seinen Eltern.
Ja, genau, ganz genau, das ist das. Ne?
Bei denen geht es dann ja wirklich Zug um Zug. Ja. Wo man dann manchmal etwas sarkastisch sagt, na, die Einschläge kommen dichter.
Ja, genau. Und das ist wirklich der Spruch, der mir gerade in den Kopf gekommen ist, dass dann wirklich so Meilensteine zu Grabsteinen werden und unter jedem liegt ein Freund. Das stimmt. Ist wirklich, weil du hast ja auch eine Verbindung zu jedem. Und es ist wirklich so, dass jeder Todesfall wirklich so einen Meilenstein auch bedeutet, weil du wirklich diesen Verlust betrauerst. Und diese Person ist auch nicht ersetzbar. Mhm. Also das ist, deswegen ist mir dieser Spruch gerade in den Sinn gekommen, ne?
Das ist so. Das ist so. Ich habe dieses August-Phänomen übrigens in zwei Rubriken eingeteilt. Das ist interessant.
In welche denn noch?
Na, in die, sowohl in die unterhaltsame, skurrile Ecke, als auch in die Couple-Thema-Ecke. Das ist spannend. Naja, wie komme ich nur drauf? Ich weiß es nicht.
Aber mir ist wirklich der Oktober so krass. Es ist unglaublich.
Ja, das ist interessant, ne? Ah. Das ist interessant. Aber ich habe natürlich, wenn ich mal so rumgucke, auch noch in anderen Monaten krasse Häufungen an Geburtstagen. Aber im August fällt es immer auf, weil das so immer die engsten Kontakte sind, die man so hat.
Ne? Bei mir ist das wirklich immer nur der Oktober gewesen.
Ja, na guck mal, bei uns ist es ja unser Kretschi, ne? Der fängt ja, wie gesagt, in der Woche mit dem 19. immer an. So, dann kommt halt Sophia, die wir auch sehr, sehr, sehr gern haben.
Ne? Ja.
Und zu der wir ja regelmäßig fast jeden Sonntag zum Eisessen gehen. Also um nochmal hyperregional zu werden und von Usedom zu berichten, wenn man uns persönlich treffen will, weil man ein Autogramm haben möchte oder so.
Kommt Sonntag zu Sophia zum Eiscafé
Pinguin. Eiscafé
Pinguin,
Strandstraße 11 in Heringsdorf, da findet man uns Sonntagnachmittag ganz oft beim Eisessen und Kaffee trinken. Und wenn man nett fragt, kriegt man noch ein Autogramm von uns.
Jens ist derjenige,
oder ein Handyfoto.
Der den Schach hält und dann fange ich auch nicht an rumzupöbeln.
Genau, ein Handyfoto oder sowas. Wer das möchte, der findet sich am besten sonntags bei Eiscafé Pinguin bei unserer Sophia ein. So, und dann geht's weiter mit meinem hochgeschätzten und langjährigen Freund und Kfz-Meister des Vertrauens bei Mario. Ne? Und der hat mich heute früh auch angerufen. Als erster, habe ich schon erwähnt, ne?
Das ist
und hat mir zum Geburtstag gratuliert. Sehr süß. Ich war sehr begeistert. Er war auch so putzig wie auch. Ich bin ganz begeistert immer noch. So. Und ich schließe dann am 23. die Runde so ein bisschen ab. Ich glaube, am 24. und 25. kommt noch irgendwer, der mir jetzt gerade nicht einfällt.
Okay.
Aber der ist auch nicht im ganz engen Kreis. Muss man ja mal sagen, ohne das jetzt böse zu meinen.
Nee, ja, alles gut.
Ne?
Ja,
klar. So. Am 25. August hätte Erich Honecker Geburtstag.
Ja, den brauchen wir jetzt aber nicht zum Geburtstag gratulieren. Der ist nicht mehr
da. Ja, ist ja nicht mehr da. Nee, aber der hatte immer am 25. August
geboren. Für alle, die es möchten, können gerne ein Blümchen hinlegen.
Genau. Müssen sie aber auch nicht. Der abgebrochene Dachdecker muss er doch nicht. Alte Hurenbock da. Meine Fresse, war der unmoralisch unterwegs, du.
Naja.
Ich habe letztens eine Reportage gesehen über Ulbricht und Honecker und es wurde berichtet, dass jeden Monat mehrere Fahrzeuge in der Republik unterwegs waren, um die Honecker-Alimente im Volk zu verteilen.
Um Himmels
Willen. Nicht nur zwei, mehrere wurde gesagt.
Ich habe, da sind wir gerade bei der Rubrik Skurril. Ich habe heute ein Video zugespielt bekommen.
Zugespielt bekommen. haben deine zweifelhaften Kontakte wieder zugeschlagen?
Ja, definitiv.
Wunderbar.
Mir wurden so Celebrity, was, wie hieß das? Celebrity Baby Hall of Fame. Ja, da gab es so Sportler, aber auch Schauspieler, wo gesagt wurde, wie viele Kinder die haben von wie vielen Frauen. Kennst du noch diesen Merkel mittendrin Typen?
Also ich habe gewisse Leute vor meinem Auge, ja.
Der hat 17 Kinder mit 13 Frauen.
Nicht wirklich.
Kein Scherz.
Welcher von denen?
Der Malcolm-Typ.
Nein!
Der hat 17 Kinder von 13 Frauen.
Ich habe diese Woche durch Zufall, du weißt...
Der muss viele Alimente verteilen lassen.
Ja, du weißt, wie... Oh mein Gott, der hat ja selber nichts mehr, denn...
No more alimonies.
Ich habe diese Woche durch Zufall bin ich auf einen Fernsehkanal geraten, den ich sonst gar nicht gucke.
Ja.
Das passiert immer dann, wenn ich so im Halbschlaf den Fernseher ausschlage.
Mhm.
Und diesmal war es RTL 2.
Mhm.
Und ich wusste das ja nicht. Ich bin ja nicht so, also ich gucke ja nur Arte oder Dreisat oder...
Ich habe kein Fernsehgerät.
ZDF Info. Ja, also ich bin der praktisch im Schlaf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges indoktriniert bekommen hat von ZDF Info und NTV, ja, oder N24.
Toll. Also deswegen weiß auch Jens so viel von Hitlers Bunker.
Genau.
Oi, ey.
Weil ich immer beim Fernsehen...
Das in deinem Unterbewusstsein gepflanzt bekommen.
Ja, ich bin beim Fernsehen eingeschlafen und immer, wenn ich wach wurde, war sowas an.
Weißt du, das heißt in Sprachen, so heißt das so Vokabeldusche.
Ja, das war die Wesen. Ne?
Ich hatte
die sogenannte Hitler-Dusche.
Nee, das war eine andere. Darüber möchten wir jetzt nicht reden.
Nee, darüber möchten wir wirklich nicht reden. So, wie gesagt, also ich wurde wach und war bei RTL 2 und dann war da so eine Sendung über, wie man das wohl bei RTL 2 kennt, über so prekäre Familienverhältnisse.
Oh,
und da war ein Mann und der wurde gefragt von der Stimme, die hinter der Kamera stand, was er denn jetzt plane zu machen, wenn seine Scheidung durchgehen würde. Also waren wir auf dem Punkt, schon mal vorbereitet, es ging um die Scheidung des jungen Mannes. Okay, ping, pong, pong. So, also Frage, was würde er machen? Ja, sagt er, was würde ich denn machen, sagte er dann. Die Wohnung bleibt ja bei meiner, sie hat auch einen Namen, Frau mit den drei Kindern. Die Frau hatte keinen Namen, die kriegt auch keinen Namen, weil ich möchte niemandem so nahe treten. Ja, die bleibt bei der Frau und den drei Kindern. Aha, wussten wir also schon, er hatte mit der Frau drei Kinder. Jo. Und dann sagt denn die Stimme aus dem Off, na, wie gedenkst du denn deine Unterhaltszahlung? Ja, im Moment zahlt das Jugendamt Unterhaltsvorschuss, ist mir klar. Dann sagte er, naja, so, ich bin Hartz-IV-Empfänger, das muss also eine alte Aufzeichnung gewesen sein, Hartz-IV-Empfänger, also ich habe kein Geld, um Unterhalt zu bezahlen. Auch verständlich, nachvollziehbar. Und dann kam der Moment, wo ich dann aus meinem Halbschlaf so erwachte, weil dann fragte die Stimme aus dem Off, sind dann die drei Kinder die einzigen unterhaltspflichtigen Kinder, die du hast? Und dann sagte er, nein. Und dann fragte die Stimme, die wahrscheinlich Bescheid wusste, aber ja für den Publikum nochmal fragen musste, wie viele Kinder hast du denn, die unterhaltspflichtig sind? Ja, 11.
Ach du Alter.
Ja, ist also nicht so selten der Fall. Ja, 11. So. Und dann sagte er dann aber auch, der war gar nicht so unreflektiert. Ich weiß ja nicht, wie so Menschen dann, so, die so reflektiert sind, dann manchmal so abstürzen können. Aber das Leben spielt halt manchmal wirklich böse mit. Irgendwo.
Ja, man weiß ja nicht, warum.
Ich habe mir auch überhaupt kein Urteil über diesen Menschen
erlaubt.
Gar nicht.
Ja, ja.
Ich gebe jetzt nur wieder was in dem Dialog.
Ich habe kein Urteil darüber. Ich frage mich nur, um Gottes Willen, wie kann das denn so passieren? Aber
richtig,
ja,
richtig.
Alles gut.
So.
Ja?
Und dann war der wirklich reflektiert und hat gesagt, naja, es wird mir nie möglich sein, für alle 11 Kinder den zustehenden Unterhalt zu zahlen.
Nee, wie auch.
Ja, ja, wie auch, genau. Ich meine, überleg mal.
Wenn du nicht gerade Milliardär bist, wie die Hall of Fame, die ich gerade erwähnt habe.
Na, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Durchschnittsunterhaltssatz bei 430 oder 450 Euro
rechnen
liegt.
Rechnen wir mal 11.
Dann sind wir bei 4.950 Euro, die der junge Mann jeden Monat...
Und da hat er selber aber noch keine Rechnung bezahlt, keine Miete oder sein Essen bezahlt.
Die er nur für die 11 Kinder zahlen müsste. Und wenn du Pech hast, bist du für die Frau auch noch unterhaltspflichtig.
Genau, weil keine Ahnung, wie viele Ex-Frauen der schon hat, die noch nicht verheiratet sind.
So.
Aber,
ja.
So. Ich würde mal sagen, da klingelt es ein bisschen in der Kasse.
Richtig.
Apropos, oder eben nicht.
Apropos Kasse.
Ich wollte jetzt aber noch sagen, da waren auch einige andere Beispiele, so Sportlertypen, so typische amerikanische Footballstars. Gott, Wort war gerade weg.
Aha.
Da hatte der Typ auch irgendwie, was waren das, 14 Kinder von 9 Frauen oder was? Der ist noch ein paar Mal bei derselben geblieben, aber der hat noch eine Menge andere geschwängert. Wo dann gleich dazu gesagt wurde, er hat dann fürs nächste Jahr irgendwie einen Vasektomie-Termin oder so. Und auch bei anderen war dann immer so der Hinweis noch, ja, ja, und dann er arbeitet jetzt gerade aber auf einen Vasektomie-Termin hin. Und dann so, Leute, Ich meine, selbst nach dem 7., 6. oder 8. Kind hätte ich schon mal einen Vasektomietermin in Betracht gezogen. Leute.
Wenn ich schon derartig viel Kondition und Ausdauer habe und mich so nach außen hin engagieren muss, sollte das natürlich ein Thema sein.
Und zwar nicht erst nach dem 17. Kind. Der war übrigens wirklich der letzte, also der mit den meisten Kindern. 17 Kinder von 13 Frauen. Und
immer war es die große Liebe.
Ach, keine Ahnung.
So wird es gewesen sein.
Ach so, und dann haben sie noch die Länder dazu gehabt, in so und so vielen Ländern. Das weiß ich natürlich nicht mehr, aber meistens wurden dann auch irgendwie die Länder dazu, in so und so vielen verschiedenen Ländern. So und so viele Frauen in so und so vielen verschiedenen Ländern.
Ich bin raus aus der Nummer.
Jedenfalls war auch, wie heißt denn der schwarze Schauspieler, nicht Bill Murray?
Denzel Washington.
Nein.
Und Bill Murray war nicht schwarz.
Nein, ich habe aber immer den
genauso
Namen...
Genauso wie Clive Owen nicht blond ist. Insider.
Nein, ich habe gerade den Namen Bill Murray im Kopf. Der ist weder schwarz, noch ist es der, den ich meine, sondern es ist Bill Murphy.
Eddie Murphy.
Eddie Murphy, danke.
Also, wow.
Mein Gehirn funktioniert anders.
Das habe ich jetzt gelernt. Ja.
Hat ich weiß Bescheid. Auch unglaublich viele Kinder von, keine Ahnung, ich glaube 10 Frauen war es gewesen oder so. Oh, Himmel, Herrgott, ehrlich.
Deswegen musste er auch nochmal Axel Foley wiederbeleben.
Ja, der musste ein bisschen für seine Alimente verdienen.
Jetzt verstehe ich einiges. Ja. Können wir von
Wollte ich jedenfalls sagen, jetzt kommen wir weiter machen.
Genau. Kommen wir jetzt von dem Thema weg zu was Wichtigem. Ne? Ich habe diese Woche gelesen, dass Wissenschaftler des MIT, und jo, darauf kann man sich verlassen, was ich jetzt hier ganz kurz am Rande erwähnen möchte, jeder, der mir irgendwelche Nachrichten zu Chemtrails in irgendeines der sozialen Netzwerke schickt, fliegt aus meiner Kontaktliste. Das nur am Rande. Mich interessieren mehr die Forschungsergebnisse des MIT. Damit kann ich was anfangen.
Von mir so gerne von Harvard oder Stanford.
Harvard, Stanford, auch gerne Uni Rostock, Greifswald, Berlin,
stimmt,
Hamburg.
Jetzt nicht amerikanische
Bonn, Köln-Bonn.
Nicht nur britische und amerikanische Unis sind gemeint, sondern grundsätzlich angesehene,
hier noch mal,
wissenschaftlich agierende,
genau,
Universitäten.
Genau, wenn ich jetzt nochmal kurz den Satz nochmal einflechten darf. Relevanz haben für mich nur wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse. Alles Geschwurbel bleibt außen vor. Das ist eine offizielle Mitteilung gewesen. Keiner hört den Podcast, aber ich wollte das einfach mal öffentlich mitteilen.
Das ist in Ordnung. Irgendwann, wenn du berühmt bist, hört sich jemand nochmal die Folge an und weiß das dann.
Hoffentlich. Weil, nee, also beim allerbesten Willen. Ich bin mit sehr viel Kritik an Gesellschaft und Politik durchaus unterwegs. Das weiß jeder, der mich kennt. Aber wenn ich Chemtrail-Nachrichten geschickt kriege, dann geht bei mir echt das Licht aus. Dann zieh ich an der Leine. Beep, aus.
Wurde letztens gefragt, ob ich einen Telegram-Account habe. Auch da musste ich verlangen.
Ich hab einen Telegram-Account. Das ist auch nicht schlimm, solange man sich von allem fernhält, was da in der Schwurbelszene und Idiotenszene irgendwo verlautbart wird.
Du hast deinen Aluhut halt auf, ne?
Ja, den Aluhut und oben am besten mit so einer Kelle oben dran. Weißt du, mit so einer DDR-Küchenkelle aus Alu so oben dran.
Nummer 9.
Kelle Nummer 9. Genau, Kelle Nummer 9. So, wie auch immer, kommen wir zurück. MIT, geiler Laden, stehe ich total drauf übrigens. Neuer, aktueller Podcast, Fiete Castro. Ah, Fiete. Entschuldige bitte. So, wie gesagt, Fiete Castro ist ja mit Matthias Maurer. Und der ist wiederum nicht mit Lucky Maurer verwandt. Und Matthias Maurer ist Astronaut bei der ESA.
Hm.
Geile Geschichte. Ich liebe ja so Podcasts, so Reportagen und so Berichte von Kosmonauten/Astronauten.
Mag ich auch.
Weil die sind so bodenständig wissenschaftlich, aber auch wieder cool in ihrer ganzen Art. Weil du musst ja ein cooler Typ sein, um in eine Rakete zu steigen.
Arsch nach oben schießen zu lassen, definitiv.
Ja, und deinen knochigen Hintern da ins Weltall schießen zu lassen. Da musst du ja ein cooler Typ sein. Wunderbare Podcast-Folge.
Schicken Schiff nicht sein.
Nein, ein großartiger Typ. Und, ne, Olle Melzer, auch wieder richtig hart am Start. Richtig gut. Richtig guter Podcast-Folge wieder. Muss ich sagen. Ja, er hat sich
mir die Woche wieder anhören.
Ja, musste über die Woche anhören. Ich habe ihn auch noch nicht zu Ende gehört, der ist sehr lang. Aber wenn du einen ESA-Astronauten in deinem Podcast hast, dann darf es auch mal länger gehen. Das MIT jedenfalls hat heraus, also Wissenschaftler am MIT haben herausgefunden, dass man Windräder, da gibt es ja diese Theorie, diese Impulsenergietheorie, ne? Und die haben festgestellt, dass die falsch berechnet wurde über Jahrzehnte.
Mhm.
Und dass man, wenn man ein Windrad etwas außerhalb dieser Idealposition, die man so berechnen kann mit dieser Impulsenergiegeschichte, wenn man die etwas außerhalb dieser idealen Position positioniert, haben sie eine signifikant höhere Leistungsfähigkeit.
Ach krass.
Das, was jetzt in der Zukunft dazu führen wird, dass man an die neue Generation Windräder nicht nur nach dieser neuen Erkenntnis ausrichten wird, sondern sie auch ganz neu ingenieurstechnisch designen wird, damit man praktisch die Leistungsfähigkeit der Turbinen, also dieser Windräder, nochmal signifikant steigern kann. Und dabei handelt es sich nicht nur um 1 oder 2%, sondern in zweistelliger, also 10% und mehr, die man da rausholen kann.
Boah, krass.
Fand ich die Woche, also da steht ein bisschen drauf, ne? So Wissenschaftsinfos und Wissenschaftsnachrichten, die dann so meinst.
Da kann ich hörst du da aber nicht zu. Wenn ich dir vom Rayleigh-Jeans-Gesetz erzähle, dann...
Da höre ich dir auch nicht zu, Schatz. Eine Windturbine, wo sie mir erzählen, dass ich die einfach drehen muss, damit sie besser läuft, ist für mich nachvollziehbar. Quantentheorien? Nein.
Ne? Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis mit diesem
Rayleigh-Jeans-Gesetz
gewesen.
Das ist doch völlig richtig. Und ich finde auch, die Leute, die an diesen Sachen forschen, finde ich exorbitant interessant und wichtig. Aber da muss ich ehrlich sagen, meine geistige Fähigkeit übersteigert hat.
Ja, das ist auch schwer. Es ist ja auch schwer, ja? Weil sie selber ja noch nicht verstehen, wie alles funktioniert.
Genau, und dann ist das, was ein entfernter Bekannter mal zu mir gesagt hat, es war Sommer 1989, der hat mal zu mir gesagt, versuche nicht über die Unendlichkeit des Universums nachzudenken, da trägst du Schäden davon.
Das ist ungefähr genauso, als wenn du versuchst, die Singularität eines schwarzen Loches vorzustellen.
Richtig. So. Und deswegen mache ich das nicht, weil meine Klatsche schon groß genug ist. Ja, ich hab mit der Betreuung meiner ganzen Pflegefälle rundherum schon genug zu tun. Dann muss ich mich nicht noch selber stressen. So. Was mir noch aufgefallen ist, das nächste Phänomen, was mir diese Woche aufgefallen ist. Ja. Und da kommst du jetzt ins Spiel, weil du mir da recht geben wirst. Die Problematik Etsy. Ja, Etsy, der Online-Handelsmarktplatz. Da habe ich nämlich diese Woche von einer jungen Dame einen Thread bei Threads gelesen, die sich darüber beschwert hat, dass man mit seinen eigenen wirklich handgemachten und wirklich liebevoll gestalteten und produzierten Sachen bei Etsy keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt, weil man entweder mit Billigscheiß aus China konfrontiert ist oder mit Billigscheiße von Temu oder wie auch immer. Und sie selber hatte das Phänomen, und das finde ich dann noch, und da bin ich ja wirklich ein bisschen sensibel auf dem Fuß, bei ihr war das noch schwieriger, das Thema, weil sie wirklich Plagiate ihrer eigenen Arbeit gefunden hat.
Boah, ich
und das ist ja nicht so selten. Du hast ja selber schon mal erzählt mit der Bettwäsche, ne?
Ja,
dass du
ja,
irgendwie, da hast du ja...
Eine Instagram-Künstlerin, die sich wirklich den Arsch abrackert, um über die Runden zu kommen, hat alle Nase lang mal so ein, ich möchte jetzt mal sagen, so Plagiate aus der Hölle in ihrem Instagram-Account geteilt, dass doch bitte ihre Followerschaft die Sachen nicht kaufen möge, weil sie nicht von ihr stammen, sondern weil irgendwer ganz frech ihre Kunst aus dem Internet geklaut hat, ihr Wasserzeichen entfernt hat, wo man jetzt wirklich schon von krimineller Energie sprechen muss.
Das ist ja hart vorsätzlich, ja.
Und dann ihre Sachen auf Unterwäsche, auf Bettwäsche und Gerödel-Dingsbums gedruckt hat, um die dann zu verkaufen. Aber nicht in ihrem Namen, sondern auf deren Kappe.
Genau. Und da scheint es wohl, also ich bin wahrscheinlich einmal im Jahr bei Etsy online oder bei Etsy unterwegs, weil ich einfach den Stress nicht mir antun möchte, mich selber aufzuregen über den Schrott, den es da zu kaufen gibt. Und da selbst, wenn ich nur, sag mal, alle 6 Monate da einmal irgendwie rumlunger oder so, dann fällt mir halt dann schon auf, wie viel Kladderadatsch und Schrott irgendwo da über den Tisch geht.
Wirklich ganz hart suchen oder den Filter sehr eng einstellen. Also nur mal so für euch als Tipp, gebt Europa ein als Versandort, weil dann China schon mal rausfällt. Es gibt verschiedene Filtermöglichkeiten. In der Suchmaske gibt es verschiedene Filtermöglichkeiten. Ich gebe dann grundsätzlich immer Europa ein oder ein paar andere Sachen, die ich grundsätzlich immer einstelle und dann da bei Etsy was suche.
Ja,
die
Menge an Schrott einfach einzugrenzen. Ja, ganz genau. Das Problem ist natürlich,
Europa gibt es das, genau wollte ich gerade sagen. Das letzte Mal, dass ich was bei Etsy bestellt habe, war tatsächlich einer meiner Ringe. Und das war, nachdem Mia gestorben ist. Da habe ich mir den Ring bestellt. So. Und der kam aus Großbritannien.
Ja.
Und da habe ich mir den Händler aber auch ganz genau angeschaut und wusste, dass das nicht irgendein Schrott war. Und es kam auch tatsächlich, und da bleibt ja immer ein Restrisiko, es kam tatsächlich auch kein Schrott an.
Ja.
Gott sei Dank. Aber ich gebe dir komplett recht, ich habe seitdem auch nie wieder etwas bei Etsy bestellt und das war Dezember 21.
Genau.
22.
Mhm.
So. Und es ist, wie du sagst, die Plattform ist zu einem absolut schäbigen, billig, ramsch, blödsinnigen Schrottscheiß-Kram.
Ja, aber mit dem Haken daran, dass man, wenn man Produkte nicht eindeutig, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit als Temu-Produkte identifiziert, dass man dann sich nochmal kopfschüttelnd vor dem Monitor bewegt,
ja,
weil man dann sieht, mit welchen Wucherpreisen die versuchen, diese Temu-Produkte zu verklicken.
Ist geil, oder? Wo du bei Temu irgendwie, keine Ahnung, 2 Cent für den Schrott bezahlen sollst, wollen sie da jetzt irgendwie richtig Kohle für haben. Weil bei Etsy ja nun mal Standard ist, dass die Preise da irgendwie höher sind, weil es ja früher mal handwerklich geschickte und von Hand gearbeitete Sachen gab.
Genau. Und interessanterweise, und da begebe ich mich jetzt ganz hart auf die Kante, und da müssen wir jetzt vorsichtig sein, was wir sagen, aber auch bei diesen Wholesale-Plattformen wie O.Champ und der anderen, ist mir die letzte Zeit, weil ich da immer so ein Newsletter kriege.
Echt?
Und
ich gucke, stimmt, okay, du guckst den Newsletter noch an, weil ich habe da nie wieder drauf geguckt, weil ich war wirklich sehr enttäuscht davon.
Ja.
Nach stundenlangem Durchgesuche nach Produkten war wirklich der Punkt bei mir, wo ich umgesagt habe, komm, leck mich am Arsch. Das ist so eine miese Qualität, die ihr da anbietet und so eine miese Geschichte, dass ihr euch nicht mal die Produkte anguckt, die da bei euch gelistet und ihr hostet, möchte ich jetzt fast nennen.
Ja.
Ganz gruselig.
Naja, zumal wir da ja auch negative Erfahrungen mit der Kommunikation gemacht haben. Also wir mussten ja aufgrund ein paar von Kleinigkeiten mussten wir versuchen, Kontakt sowohl zur Plattform als auch zu den Händlern aufzunehmen. Und
was nicht möglich war.
Beide Versuche schlugen hart fehl. Also weder von der Plattform, dieser Zwischenhändler-Plattform, wie ich sie mal nennen möchte, kam irgendeine Reaktion per Mail, anrufen ging nicht, weil Telefon einfach nicht geschaltet war. Und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, sollte sich bei allem Regulationswahn, der sich hier gerade Bahn bricht, scheinen ja solche Firmen, die dann meistens in Holland, Luxemburg oder irgendwo anders ansässig sind, scheint sich da ja keiner drum zu kümmern.
Ja.
Ne? Während man in Deutschland ja am liebsten noch die Kommasetzung in irgendwelchen Datenschutzerklärungen begutachten und regulieren möchte, werden dann solche Machenschaften einfach nicht verfolgt, weil man ja auf europäischer Ebene gar nicht dafür zuständig sein kann.
Ja, ja, da fragt sich dann wahrscheinlich wieder, nee, der ist zuständig, nee, die sind zuständig, und dann fragt sich wieder, nee, der wird der schwarze Peter immer weitergereicht, wie die Karte beim Kartenspiel, weißt du?
Und ehrlich gesagt tun mir, also wir beide hatten da ja, sag mal, mehr oder weniger nur einen Test, und wir haben ja nur einen Testballon gestartet. Ne, aber es gibt ja wirklich Einzelhändler, wo die ja sowieso schon nicht leicht haben heutzutage, die dann glauben, damit irgendeinen Vorteil zu haben, die dann aber da wirklich arg auf die Nase fallen können, was mir sehr leid tut.
Natürlich.
Ne, also was ja auch nicht sein muss im Endeffekt.
Aber
ne?
auch wirklich, also das, was sie angeboten haben, oh Himmel nochmal. Aber ich muss auch ehrlich mal fragen, in den Raum gestellt. Also Etsy hatte früher mal eine relativ harte
Policy.
Ja. Die hatten wirklich mal so einen Ehrenkodex, den sie verfolgt haben und wo sie wirklich hinterher waren. Was ist denn damit passiert? Ich weiß, ja, der Dollar, der Euro lockt, was doch immer, die Kohle. Aber
naja, sie haben sich halt für die eigenen... Es ist schlechte
Qualität. Etsy hat sich selber seinen Namen kaputt gemacht.
Natürlich. Im Endeffekt ging es halt, also Etsy interessiert sich natürlich schlussendlich auch nur für die Umsätze über die Plattform, weil sie da natürlich Provisionen für bekommen. Und gar nicht schlechte Provisionen.
Ja, ja, ja.
Ne, was weiß ich hier, 20 Cent Grundprovision plus verkaufte Artikel plus hier nochmal 1%, plus da nochmal 3 Euro. Und wenn du eine andere Farbe im Profil haben willst, auch nochmal 50, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls weiß ich, dass diese Kosten, also...
Ja, die haben sich da ganz schön was leisten lassen, dass du da bei Etsy gelistet
also bist. Also du klingelst sich über die kleinen Summen nachher ordentlich was zusammen.
Und das finde ich halt so schlimm. Wenn du als als kleiner Handwerklicher da unterwegs bist und wirklich so einen Etsy-Account aufbauen willst, weil du halt die Möglichkeit findest, über diesen Account zu verkaufen, deine Community zu erreichen oder was auch immer. Und dann bezahlst du schon so viel Geld an Etsy. Und sie kümmern sich wirklich null darum, dass die kleinen Handwerker geschützt werden, sondern im Gegenteil, sie sorgen dafür, dass sie aus dem Wettbewerb geschmissen werden.
Naja, das Problem bei der Sache ist einfach, dass Etsy in sich oder auch andere Plattformen, wie wir sie ja, wir wollen jetzt nicht ja, nur Etsy, sondern auch andere Plattformen einfach nicht in der Lage sind, weil es gibt halt auf der Welt Sachen, die kannst du nicht automatisieren und nicht mit KI regeln.
Ja.
Produkte und Plagiate müssen halt von einem richtigen Menschen entdeckt werden.
Im Endeffekt. Genau.
Und dann haben wir ein Personalproblem, weil wer will sich die ganze Zeit künstliche, was weiß ich hier so, künstliche Produkte von Temu angucken und die bei Etsy rausschmeißen. So, und dann musst du dich wieder mit dem Einzelnen abgeben, weil der dann nämlich anfängt, Krokodilstränen zu heulen und die erklärt, hey, die ist gar nicht plagiiert. Das habe ich. So. Und dann sind halt so Geschichten, es bauscht sich ja heutzutage alles auch immer gleich auf. Ne? Früher hat halt der Altwarenhändler oder der Metallwarenhändler Schulze oder Schmidt oder Müller in seinem Geschäft in kopierte Blecheimer von irgendeinem anderen verkauft und dann gab es halt einmal da zwischen den beiden Stress und dann war in Ordnung.
War gut.
Heutzutage ist alles globalisiert.
Ja, genau, durch die Globalisierung hast du keine Möglichkeit mehr, A, an irgendwen ranzukommen oder B, irgendwas zu klären oder C, den Ursprung zu klären, weil es müsste ja auch wirklich erstmal ein Richter entscheiden, wo, bei wem liegt denn jetzt das Urheberrecht?
Genau.
So, bla bla Keks, ne? Das sind wir wieder bei rechtlichen Grundlagen.
Okay.
Aber ganz ehrlich, sie nehmen so viel Kohle von den Handwerkern oder von den Leuten, die da was reinstellen. Auch die, die jetzt diesen chinesischen Schrott verkaufen, müssen ja ihre Prozente bezahlen. Aber sie nehmen so viel Kohle dafür und dann haben die kein Geld dafür, Mitarbeiter, mehrere Mitarbeiter.
Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Weil du bist ja als Unternehmung heutzutage deinen Shareholder natürlich verpflichtet.
Das
und dann sollst du halt Dividenden bringen und keine
das Kosten. Das ist das, was ich im Studium immer schon so gehasst habe. Weißt du, das ist dieser ganz große Unterschied zwischen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Die beiden hassen sich ja so ein bisschen wie Hund und Katz.
Echt?
Wenn du so BWL-Leute und VWL-Leute miteinander diskutieren lässt. Die VWL-Leute, die kriegen noch so ein bisschen Ethik und Moral mit eingebläut, die BWL-Leute eigentlich nur Kapitalismus. Der Markt regelt alles. Das läuft schon.
Richtig.
So. Und weißt du, was ich immer ganz witzig finde, oder vielleicht nicht witzig finde, aber was für mich immer sehr auffällig gewesen ist, dass wenn du so VWL-Leute gesehen hast, gefragt hast oder was bei denen halt so im Studium gelehrt wird.
Habe ich nie gefragt übrigens.
Ist ja egal. Jedenfalls war da immer die Sache von, bevor du deinen Stakeholdern irgendetwas an Gewinnen ausschüttest, musst du erstmal zusehen, dass dein Unternehmen läuft. Es scheint aber irgendwie so ein bisschen pervertiert zu sein, dass du erst, wenn die Bilanz am Ende des Jahres steht, schüttest du Gewinne aus und danach guckst du, wie es mit deinem Unternehmen steht.
Ja.
Das ist BWL.
Genau,
Schatz. Das andere ist VWL.
Siehst du, Schatz, und weißt du, was du daraus jetzt gelernt hast, was dir gar nicht bewusst ist? Theorie und Praxis fallen immer ganz weit auseinander.
Ja, aber trotzdem.
Es gibt so diese bunte blaue Blümchenwelt, die immer so schön in der Theorie funktioniert. Der VWLer sagt das, der BWLer sagt das. Und das Leben, wenn es dich denn trifft, meistens in Form des Finanzamtes, macht die ganze Theorie kaputt und alles sieht völlig anders aus. Und das ist das Schöne an der Sache. Und deswegen kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema, was ich heute früh erst gefunden habe, weil ich nämlich jetzt nicht über VWL und BWL weiterreden möchte, weil nämlich ansonsten unsere 3 Abonnenten demnächst 0 sind.
Ach Gott, da könnte ich schon mal ab.
Ich glaube nicht. Im Endeffekt möchte ich einfach davon ausgehen, ja, ich hätte auch gern noch.
Ja, du musst mal dein Glas mal rüberreichen.
So, wir wissen alle, dass Frau Melzer der Wein sehr gut gefällt. Auch wenn sie vorhin so ein bisschen...
Hat sich wieder eingekriegt.
Ja, aber ich finde ihn toll.
Ich finde ihn auch toll. Ich kann nichts dafür, wenn ich so einen Chardonnay-Moment bekomme.
Ich möchte mich nochmal offiziell bei Brad Pitt für diesen Wein bedanken.
Ah ja, ich weiß nicht, ob er so viel dazu getan hat, außer den Namen hinzugeben.
Werde ich ja noch bei Brad Pitt bedanken.
Darfst du.
Natürlich. Hat Denzel Washington eigentlich auch ein Weingut?
Bestimmt. Ich weiß, dass George Clooney das hat.
Alter.
Und seine Tequila.
Also George Clooney mit seinen dünnen Waden ist völlig uninteressant. Ich bin ja ein großer Denzel Washington-Fan. Das weiß übrigens jeder.
Weißt du, dass Clooney und Mark Wahlberg Best Friends sind?
Das ist für mich völlig in Ordnung. Damit kann ich sehr gut umgehen.
Aber wusstest du das?
Ist mir völlig egal.
Echt so?
Ja, kann gut sein. Ist mir trotzdem völlig egal. Ich habe ja meine wichtigsten Freunde schon benannt heute.
Das ist in Ordnung.
Ne?
Meine bleiben alle inkognito.
Bei mir müssen sie alle mitleiden. Bei mir müssen sie sich alle für meine Freundschaft rechtfertigen, auch in der Öffentlichkeit. Von daher ist mir das völlig egal, ich nenne sie alle.
Alles in Ordnung.
Ne? So, mein Thema, was ich jetzt noch ganz kurz zum Schluss abhandeln möchte, ist, ich habe heute gelernt, wie Influencertum bei der Altersgruppe zwischen 30 und 50 funktioniert.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, kann ich dir genau sagen. Du musst hellsichtige Schamanin sein.
In Brandenburg.
Ja, nein, nicht in Brandenburg. Also überall. Darüber reden wir nachher nochmal, wenn das Mikrofon aus ist.
Definitiv. Ich bin sehr gespannt. Aber es ging einfach um den Insider-Witz von Schamane in Brandenburg.
Ja, ja. Hellsichtige Schamanin habe ich heute gesehen in der NDR-Reportage.
Mhm.
Und zwar ist die praktisch so in der Coaching-Branche, so als absolute Guruistin unterwegs.
Mindset, Shifting, bla bla.
Richtig, genau. Und die ist so praktisch die Influencerin für mittelalterliche Verrückte, weil in der Reportage, ich lese ja auch gerne zwischen den Bildern, um es mal so zu sagen. Ne?
Jo.
So, da hatte sie dann so eine Kleiderständer von vorne bis hinten voll mit verschiedenen Outfits, die sie dann in diesem Seminar, in Workshop, in diesem Masterclass.
Natürlich. Academy.
Academy, was über mehrere Tage geht, was sie dann durch die Bank weg anzieht. Sie wechselt praktisch immer ihre Klamotten. Sie hat für alle Gelegenheiten und Momente hat sie die passende Klamotte dabei.
Das ist fantastisch.
Auf einem kompletten Kleiderständer. Und dann hat sie gesagt, wenn sie diese Klamotten trägt und zeigt, muss sie sagen, von wem die sind. Und dann ihre Jüngerinnen und Jünger kaufen dann diese Klamotten.
Nee.
Hallo, Ballo.
Ich habe auch hellsichtige Fähigkeiten.
Respekt und Anerkennung. Jedenfalls, na, die macht so andere Sachen. Weißt du, die ist ja so vom Stamm Arm hoch und mitgesungen.
Hä? Nee, die lässt sich im Wald Steine suchen und sagt dir dann, was der Stein bedeutet.
Oder doch, das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Jedenfalls war sie, alles, was ich gesehen habe, da hat sie vorne gestanden, die Hände hochgerissen und hat Lieder gesungen mit denen.
Ja, wahrscheinlich auf der Bühne macht yes, 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 weil sie den Kontostand vor Augen führt.
Das war wieder die andere. Ne?
Ja, aber die wird sich definitiv ihren Kontostand vor Augen geführt
haben. Genau, ich fand jetzt meinen Leitspruch Arme hoch und mitgesungen. Ganz schön, den schreiben wir nachher noch in dein Konzept.
Das ist fantastisch.
Weiß ich, ne? Damit du auch Influencerin für Mittelalterliche wirst.
Ich mache da voll mit.
Wusste ich.
Ne? Kann auch hellsichtig werden, wenn es sein muss. Meine Empathie reicht dafür aus.
Genau.
Ich habe so einen Mentalist-Moment.
Ja, aber das Problem ist, wir müssen noch meinen alten Musiklehrer aktivieren, dass er dir so ein bisschen gerade Töne im Singen beibringt.
Das ist gut.
Ne,
Vocal Coach wäre toll.
Vocal Coach ist toll, der ist auch total mega.
Ich würde da sofort mitmachen.
Genau. Und deswegen sage ich also Gruppentralala für Orientierungslose. Toll. Ich habe mir heute so nebenbei immer so Schlagwörter aufgeschrieben. Ne, Arme hoch und mitgesungen, Gruppentralala für Orientierungslose.
Ja, ne? Wenn wir anfangen, unseren Namen zu tanzen, dann sind wir der Waldorfschule.
Elixiere zum Awakening.
Oh,
ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Ja, und das Interessante, was bei der ganzen Geschichte rumgekommen ist, man hat ja immer vor seinem geistigen Auge dieses Klischee, dass das so Geschichten sind, die eher so die weibliche Kundschaft ansprechen.
Schon, ja.
Nee. Hallo, Ballo. Nix da. Da waren genau noch so eine Dinkeldirks waren da auch hier. Mhm.
Ich wollte gerade sagen, du kannst dich von deiner Dinkeldörte mal langsam verabschieden,
ja,
weil Dinkeldirks, die kommen alle nach.
Genau, die saßen dann da im Interview und haben vor sich her geweint und wie schön das doch ist, dass Madame hier ihnen die Augen öffnet.
Ja, die haben jetzt gerade den Zugang zu ihrer weiblichen Seite entdeckt oder so.
Genau, das brauchen wir. Der Russe kommt und wir brauchen die weibliche Seite in irgendwelchen Dinkeldirks.
Du, ich kann dir eins sagen, wenn der Russe kommt, stehen die Weiber an der Front und die sind woanders.
Ja.
Hinterm Bierwagen zum Beispiel.
Dann kommt, wenn alles vorbei ist, hervor und sagt, es wird gewesen. Übrigens nochmal Grüße raus an meinen Kfz-Meister. Es waren schöne Zeiten, als wir damals noch zusammen am Bierwagen gestanden haben. Ich erinnere mich mit Freuden daran. Das ist auch schon wieder 20 Jahre her übrigens.
Kinga.
Ja.
Und ich habe heute wieder was über
Bierwagen gelernt?
Nein. Dieses Verhältnis von Männern und Frauen zueinander.
Am Bierwagen?
Nein, grundsätzlich.
Aha.
Dass es im Westen eher um Gleichheit und um Vergleichbarkeit geht.
Und im Osten? Ich bin jetzt total gespannt. Komm, reißen. Worum geht's im Osten?
Ich habe gerade das englische Wort im Kopf, Complementarity. Um Gegensätzlichkeiten. Wort ist weg. Mein Wort ist weg.
Und es ist aber auch schön, dass du das so ausgearbeitet bekommen hast und jetzt so hier demonstriert, zum Beispiel hast. Das öffnet mir jetzt gerade im Angesicht meines.
Ja,
meines,
war auch für mich ein super
Moment. Meines heute. Wiegenfestes praktisch, also meines Geburtstages am heutigen Abend, öffnet mir das die Augen für Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, als ich kurze Zeit im Nachhinein völlig irrigerweise Zeit im Westen verbracht habe. Wo ich mich immer gewundert habe über diese Verhältnismäßigkeiten von Männern und Frauen zueinander, miteinander, gegeneinander.
Es war heute sehr interessant mit uns beiden, weil wirklich es war wirklich erhellend im Sinne von, ja, er hat wirklich recht. Bei uns geht es darum, dass wir immer alles gleichschalten wollen, dass wir so ähnlich wie möglich sein wollen.
Ja, und das möchte ich nicht.
Und es geht eher im Osten darum, ich habe eine Complementarity, komplementär zu sein, also dass man sich ergänzt. Ja. Ergänzung. Nicht darum, dass man versucht, gleich sein zu müssen, sondern dass man versucht, so ergänzend gemeinsam wie möglich zu sein.
Oh, wunderbare Erkenntnis.
Und dass man tatsächlich auch so unterschiedlich sein kann, dass man sich ergänzt und nicht versucht, sich gleichzuschalten. Ja. Das war ein sehr schöner Gedanke heute.
Genau, und was mir dabei gerade in den Sinn kommt, ist ja, dass es schön ist, wenn unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Das fällt mir nicht gerade ein. Man weiß ja eigentlich, dass ich ab und zu mal so ein Zitat raushole, was so völlig, also klassisch ist fast schon. Ne? Hm. Und wenn du da jemanden hast, so wie den großen Philosophen unserer Zeit, Dr. Till R. Der ja eine Vita hat, die sich bis zum 18. Lebensjahr eher im Westen abgespielt hat, was völlig normal ist, was auch überhaupt kein Grund für irgendwelche Befindlichkeiten ist. Das ist mir auch ganz wichtig. Mhm. Ne? Also diese Anti-Haltung finde ich ganz furchtbar. Jeder soll seine Identität bewahren. Ich bin stolz, dass ich geborener und aufgewachsener Ossi bin. Ich finde es aber auch sehr interessant, mich halt, wie gesagt, die Chance, die ist halt bei Dr. Richter, wie wir ihn ja auch zu nennen fingen, ist ja immer da bei uns, dass wir uns wirklich auch auf einer Ebene austauschen, wo wir sagen, wie war es denn bei dir? Mhm. Wie war es denn bei dir? Ja. Und was hast du denn erlebt? Und was hast du denn gesehen? Ja. Und da habe ich heute natürlich rausgehauen, einer meiner Lieblingszitate, ne? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und da sagte er nämlich zu mir, ja, du hast das im Kopf, du kannst sowas, ich hab's nur gehört, ich weiß, dass es das gibt, ich weiß auch den Zusammenhang, in dem es steht, aber dir fallen solche Sachen ein. Mhm. Ich sag, ja, das liegt halt daran, dass wir halt völlig andere Lebensgeschichten haben.
Absolut. Mhm.
Und das, was ich aber dann wiederum extrem respektabel und anrechenbar finde, ist, dass wir uns auf einer Augenhöhe miteinander austauschen können, wo keiner dem anderen irgendwo vorwirft, dass er besser oder schlechter sei als der andere.
Ganz genau.
Und das ist das, was ich geil finde.
Ja, verstehst du das?
Ja.
Und du weißt ganz genau, was ich meine. Ja. Wir können auch miteinander diskutieren und ich kann meine Sichtweise erklären, warum ich so denke, wie ich denke, weil ich A, einfach so aufgewachsen bin, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben, weil ich einfach in einem völlig anderen Kulturkreis aufgewachsen bin. Und andersrum.
Genau, im Brandenburgischen.
Ach, ist egal.
Nein, das ist gar nicht egal. Ich finde das sehr schön.
Aber im östlichen Kulturkreis, aber halt eben auch im deutschen Kulturkreis. Ich bin in einem deutschen Kulturkreis aufgewachsen. Und es ist aber interessant, dass wir beide immer eine sehr wertschätzende Art und Weise finden, miteinander zu diskutieren, was ich immer wirklich sehr, sehr, sehr schätze, weil es mir halt wirklich immer das Auge für andere Sichtweisen öffnet. Und es hat mir wirklich heute geholfen, einfach ein paar Sachen zu verstehen, die ich einfach, ich möchte nicht sagen, einfach drüber hinweggegangen bin, aber die für mich immer einfach so nicht so vereinbar gewesen sind, weil es für mich immer nicht so gut zu verstehen war. Bis er heute wirklich dieses Wort Complementarity in den Mund genommen hat, also komplementär. Im Sinne von, bei uns geht es oft darum, einfach Similarity, also Gleichheit zu verursachen oder zu finden. Und bei ihm, in seinem Kulturkreis, geht es halt wirklich darum, so sich zu ergänzen, komplementär zu sein. Und das fand ich wirklich sehr spannend, weil es für mich tatsächlich eine andere Sichtweise eröffnet hat, die ich eigentlich vorher mal so ein bisschen ausgeklammert hatte. Und er hat aber recht. Also ja, sowohl das eine als auch das andere ist nicht falsch. Wieso auch immer, also warum sollte was falsch sein, aber es ist interessant zu sehen und ich konnte das sehr gut verstehen, dass Gleichheit nicht immer der Beste sein muss. Also man kann sich auch
Gleichheit ist langweilig.
Sehr gut ergänzen und diese Argumentation von wegen, jeder hat so seine Rolle, war für mich mal ein bisschen schwierig.
Ja.
So. Aber ich verstehe es viel besser, wenn es darum geht, sich zu ergänzen.
Ja, der Hooper ist wieder da.
Ja, ja, irgendwie hat der Typ, den er abholen wollte, immer nicht verstanden, dass er da ist.
So. In dem Sinne, nach dieser weltumfassenden und harmonisierenden Ansprache von Frau Melzer, beenden wir die Podcast-Episode für heute.
Weil wir wieder lange geschwafelt haben.
Ja, auch das.
War ja auch eine spezielle Folge, eine Jubiläumsfolge.
Ja. Gehe mit
Riesenschritten. Dein Jahresjubiläum, meine Fresse.
Gehe mit Riesenschritten auf die 50 zu. Wir wollen es ja jetzt nicht hinter den Berg halten. Ja?
Na, 2 Jahre hast du noch.
Ja.
Noch. Was machen wir zu deinem 50.
Was wir zu meinem 50. machen? Hm? Schatz, ich weiß ja nicht, ob ich da noch lebe. Oh. Erstmal, und die Aufgabe steht erstmal im Raum, müssen wir das 50-jährige Ehejubiläum meiner Eltern vorbereiten.
Hm, das machen wir auch.
So.
Ich werde auch irgendwann jetzt dein Geburtstagsgeschenk fertig haben.
Das ist doch völlig irrelevant. Und ein Jahr später werde ich dann 50.
Ja.
Und dann gucken wir mal nach, was wir da machen.
Ich bin relativ zuversichtlich, dass du dann noch leben wirst.
Das ist schön, Schatz, dass du daran glaubst. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit hintenrum. So. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.
Erstmal ein schönes Wochenende.
Ein schönes Wochenende. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit unserem Podcast. Grüße gehen heute raus, zusätzlich an Madeleine, die hoffentlich ihren Wein genossen hat. Ne? In dem Sinne, Grüße nach Dresden. Und nein, wir werden keine Grützwurst essen, wenn wir das nächste Mal in Dresden sind. Das werde ich jetzt so lange sagen, bis ich das hinter mir gebracht habe. Ich werde keine
Grützwurst essen. Wir werden maximal im Schillergarten essen.
Gehen. Genau, wenn man uns in Dresden aufsuchen möchte, man findet uns regelmäßig im Schillergarten. Ja, bei Feldschlösschenbier, was übrigens nur da schmeckt.
Ja,
ist ein also Urlaubsding. So, also so wie es schmeckt, schmeckt es nur da.
Ein, ist ein Urlaubsding. Traum.
Der Schillergarten von uns, ein präferiertes Restaurant in Dresden.
Plus für Jens die Wurstplatte.
Die Schlachteplatte für den Jensi. Damit steht mein Wunsch.
Wir müssen dann für den Dresden-Urlaub noch einen Whistler ordern. Also
Gott, das ist jetzt nicht das Thema, ich konnte vertrage. Aber ja.
Der an deiner Brustplatte
riecht. Ich möchte den nicht ausleihen, ich möchte den in mein Leben integrieren.
Ja, ich weiß.
So, in dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende, habt viel Spaß, genießt die restlichen 48 Sommertage.
48 Stunden Wochenende?
Ja, die restlichen Sommertage dann nächste Woche, wenn sie denn noch kommen sollten.
Ich glaube schon.
Und wir hören uns dann wieder am Ende des Monats, den wir nächste Woche schon haben.
August ist fertig!
Ja, du freust dich. Mir geht es wieder ein Schritt dichter an die Rente. Von daher, alles bitte. Wird gut.
Er kriegt dann von mir wieder eine Nachricht mit einem Foto am Ende des nächsten Woche, am Samstag. Am Samstag, da bist du ja auch bei mir. Und er weiß dann die Bedeutung.
Richtig. In dem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir danken für die Aufmerksamkeit.
Habt ein schönes Wochenende.
Habt ein schönes Wochenende. Wenn, dann...
Frequentiert die Parks in Athen. Kolonaki!
Periptero. Falls ihr euch für den Wein interessiert, er heißt Miraval Rosé.
Er schreibt es ja auch in die
Texte. Jahrgang 2023.
Von ein Brad Pitt.
Traumwein. Ich bereue gerade, aber der Preis ist nicht dafür gemacht, da Paletten von zu kaufen.
Oh,
in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und wir
erzähl hören euch nächste Woche, warum er jetzt schon wieder kistenweise Mythosbier kaufen durfte.
Ich habe Mythosbier gekauft im Aldi.
Erzähl mir nächste Woche.
Oh, ein Traum wird wahr.
Tschüss.
Tschüss.